Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Ich habe das ganze Leben davon Angst gehabt, aber wenn man sich existenziell um eigenes Leben kümmern muss, dann verliert man diese Angst.
Das ist Vlad, ein junger Ukrainer, der mit 20 Jahren zu den Männern zählt, die das Land aktuell nicht verlassen dürfen, um es im Zweifel gegen die russische Armee zu verteidigen. Und ich habe mich gefragt, als ich ihn gehört habe, was würde ich tun, wenn es mir wie ihm ginge? Würde ich bleiben und zur Waffe greifen oder würde ich versuchen, das Land zu verlassen? Darüber möchte ich in diesem Podcast sprechen und zwar mit Felix aus der Nähe von Kassel. Der ist eigentlich Pazifist, aber seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat er so ein paar Zweifel an dieser Haltung bekommen. Außerdem wird uns Anil erklären, wieso der Dienst an der Waffe und das darüber nachdenken so ein ganz schlimmer Rollback ist in längst vergangene Zeiten und zu alten Männerbildern. Mit diesen Männerbildern hat Klaas eher nicht so ein Problem. Er ist 17, geht noch zur Schule und will nach dem Abi zur Bundeswehr. Was er dort machen will, kann uns jetzt erzählen. Hi Klaas.
Hallo, schönen guten Tag.
Lass uns mal ganz kurz über die Gegenwart und noch nicht die Zukunft reden. Würdest du denn jetzt aktuell deine Heimat mit Waffengewalt verteidigen, wenn es hart auf hart käme?
Aktuell ja, definitiv.
Sprichst du da auch mit Freundinnen und Freunden drüber?
Ja, gelegentlich mit meinen Freunden oder auch mit meinem Vater kommt das schon mal zur Sprache, wenn man über Zukunftsthemen redet, wie ich weitermachen will und Ähnlichem.
Würden die anderen, deine Freunde jetzt vor allem, also jetzt gesetzt den Fall, was wir alle nicht hoffen, dass der Krieg in der Ukraine eskaliert und irgendwie sich weiter ausbreitet und vielleicht am Ende, wir wollen es eben nicht hoffen, Deutschland erreicht, würdest du deine Heimat verteidigen dann, auch ohne ausgebildet zu sein?
Ich würde definitiv auch meine Heimat ohne Ausbildung verteidigen.
Und dann kommen wir zur Zukunft. Warum würdest du dich denn zum Dienst an der Waffe ausbilden lassen wollen nach der Schule? Warum möchtest du zur Bundeswehr?
An sich gefällt mir das System Bundeswehr. Ich weiß, dass es dort viele Möglichkeiten, viele Aufstiegschancen gibt, alles Mögliche. Außerdem möchte ich mein Studium über die Bundeswehr machen, was mir finanzielle Sicherheit bietet und Ähnliches. Außerdem spielt für mich so ein bisschen ein patriotistischer Gedanke mit rein, wo ich denke, ich freue mich schon, etwas für mein Land zu tun.
Also das heißt, du kommst jetzt nicht aus, ich sage es jetzt mal bewusst überspitzt, du kommst jetzt nicht aus so einer waffennahen Ecke, wo du sagst, ich finde es mega geil, so eine Waffe in der Hand zu halten und auch abzufeuern oder ich bin panzerbegeistert und muss deswegen unbedingt einen fahren oder möchte gerne zur Luftwaffe, weil ich Pilot werden will oder zur Marine, sondern du sagst, das ist sozusagen als Arbeitgeber siehst du die Bundeswehr.
Ja, definitiv als Arbeitgeber. Ich würde nicht so sagen, ich bin so begeistert darüber, dass ich das unbedingt machen muss. Natürlich interessiere ich mich auch für die Technik, für natürlich auch die Waffen, alles Mögliche. Da ist schon ein gewisses Grundinteresse da, aber in erster Hinsicht ja, sehe ich die Bundeswehr als Arbeitgeber.
Gibt es da bei dir in der Familie auch, also war dein Papa zum Beispiel bei der Bundeswehr oder irgendjemand anders, der dir nahesteht, von dem du da irgendwie so ein bisschen den Gedanken bekommen hast?
Ja, mein Vater hat den verpflichtenden Wehrdienst geleistet Anfang der 2000er und ich habe auch einen guten Bekannten, der im Kosovo war über die Bundeswehr. Und ja, da nimmt man viele Erfahrungen mit, hat sich schon viel ausgetauscht.
Und der hat dir so positive Geschichten erzählt, weil Kosovo war ja auch Krieg, Ende der 90er, hätten ja auch eigentlich schlimme Geschichten sein können möglicherweise. Aber bei dir hat es einen positiven Eindruck hinterlassen.
Nein, natürlich nicht direkt, was den Kosovo angeht, positiv. Die positiven Seiten kamen dann mehr von zum Beispiel meinem Vater oder von anderen Wehrdienstleistenden, die ich kenne. Die Geschichten über den Kosovo, die ich gehört habe, waren natürlich alles andere als schön. Aber es trug dazu bei, ein Gesamtbild zu schaffen, dass ich mir selbst sehr gut klar werden konnte, was alles dazugehört zum Beruf des Soldaten.
Wie lange willst du denn dich verpflichten?
Definitiv 12 Jahre plus, weil ich dann meine Offizierslaufbahn anstrebe und mit dem Studium dann dazu auch noch definitiv so lange.
Und was für ein Studium möchtest du da machen?
Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich tendiere im Moment zu Ingenieurswesen oder Maschinenbau oder Ähnlichem.
Wir hatten ja schon über deine Freundinnen und Freunde gesprochen, über deine Familie. Gibt es denn da auch Leute, die mit deinen Plänen die nicht ganz so gut finden?
Natürlich gibt es Zweifel und vorsichtigere Aussagen, die ich schon gehört habe, so ja, das ist schon sehr viel, was dich da erwartet und man kann sich nicht so sehr an einen Ort binden, da man auch in der Ausbildung schon sehr viel rumkommt, dann natürlich mit Auslandseinsätzen und ähnlichem. Natürlich gibt es da diverse Dinge, auf die ich immer wieder hingewiesen werde, aber Gegner gibt es in der Hinsicht keine.
Also so jetzt Hardcore-PazifistInnen, die sagen so, ey, wie kannst du nur daran denken, eine Waffe in die Hand zu nehmen und gegebenenfalls ja auch jemanden zu töten? Das ist ja auch Teil des Berufs, nicht aller Menschen bei der Bundeswehr, aber doch einiger gehört da dazu.
Ja, natürlich. Also an sich kenne ich solche Leute nicht, habe ich nicht in meinem Freundeskreis. Ich würde mich selbst aber tatsächlich eher als pazifistisch darstellen. Das ist dann mehr so, ich würde das als, ja, das ist dann mein Beruf. Das ist auch dann ja in dem Fall, falls wirklich es soweit kommt, dass auf mich geschossen wird, gilt dann für mich, entweder schieße ich oder werde erschossen. So, das ist dann, das gehört zu dem Beruf dazu für mich.
Hast du da in der Hinsicht irgendwie Erfahrung? Also nicht, dass du jetzt schon mal irgendwie in der so gehandelt hättest, aber also dich mit dem Thema Schießen auseinandergesetzt, keine Ahnung, weil du, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem die Frage, weil du irgendwie schon mal ein Ballerspiel gespielt hast und gemerkt hast, so okay, ich kann da vielleicht irgendwie was gut oder so, keine Ahnung.
Also gut können würde ich jetzt rauslassen aus der Frage, das weiß ich nicht, inwiefern ich da irgendwas kann. Also ich war oder bin seit mehreren Jahren im Schützenverein bei uns. Ich habe natürlich auch schon diverse Ballerspiele gespielt. Mir ist eine Waffe nicht neu in der Hinsicht und der Umgang mit einer Waffe.
Aber verantwortungsbewusst natürlich. Aber dieser Gedanke, ich muss einmal wenigstens nochmal nachfragen, dieser Gedanke, jemanden im Zweifelsfall töten zu müssen, was macht der mit dir jetzt? Also schon klar, dass du dich jetzt nicht in die Situation versetzen kannst, die vielleicht irgendwann in Zukunft auftreten könnte, also dreifacher Konjunktiv. Aber das ist ja auch, ne, wenn du jetzt sagst, ich werde Arzt, dann musst du dich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, gegebenenfalls, dass Menschen unter deinen Händen sterben, weil du ihnen nicht genug helfen kannst. Konntest. Und in der Bundeswehr ist es vielleicht am anderen Ende sozusagen.
Ja, natürlich.
Also was machst du mit dem Gedanken?
Grundsätzlich muss ich den Gedanken an sich so akzeptieren, so blöd wie es sich anhört. Falls es, natürlich möchte ich das Ganze so weit wie möglich hinauszögern, gar keine Frage. Aber ich bin auch jetzt ab diesem Jahr in der Feuerwehr aktiv, wodurch es natürlich dann auch gilt, allein da jemandem nicht rechtzeitig helfen zu können oder so. Das gibt es ja in ganz vielen Berufen, wie Sie das auch schon sagten, Arzt, alles Mögliche. Das ist ja nicht nur der Soldat. Aber das gehört dann einfach zu dem Beruf dazu, auch wenn es einem vielleicht nicht unbedingt gefällt.
Zur Bundeswehr, zumindest zum öffentlichen Bild der Bundeswehr, gehörte in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten ja auch dazu, dass es immer wieder rechtsextreme Verdachtsfälle und nicht nur Verdachtsfälle, sondern einfach auch Netzwerke gab, die das öffentliche Bild der Bundeswehr geprägt haben. Beeinflusst das deine Entscheidung, dahin zu gehen oder eher nicht?
Eher nicht, da ich weiß aus meinem Praktikum, was ich im November in einer Kaserne in Rotenburg, in der Kaserne in Rotenburg gemacht habe.
Rotenburg an der Wümme oder
ja,
wo?
Ja, die von Düring-Kaserne ist das. Da habe ich im November ein Praktikum gemacht und da wurde mir auch nochmal deutlich gemacht und ich habe das auch klar gesehen, dass Rechtsextremismus in der Bundeswehr absolut nicht toleriert wird. Und dagegen auf jeden Fall vorgegangen wird, weswegen mich da nichts in der Hinsicht beeinflusst.
Klaas, dann wünsche ich dir vor allem erstmal, dass du dein Abitur gut bestehst und sich das, was du auch immer geplant hast, dann für dich schön entwickelt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Twitter, überhaupt soziale Medien, sind ja aktuell voll mit Bildern des Krieges in der Ukraine. Da werden tote Menschen gezeigt, da werden zerstörte Gebäude, Autos gezeigt, Menschen auf der Flucht. Aber es gibt auch 1A-Propagandabilder von russischer, aber auch ukrainischer Seite, wo natürlich der Eindruck erweckt werden soll, wir tun hier das Richtige, wir tun das Gute. Und wenn das einfach ist, mit völlig überdimensionierten, schrecklichen Raketen auf Wohngebäude zu schießen. Und wir im noch sicheren Deutschland diskutieren derweil über die Schwierigkeit, wie man 100 frische Milliarden Euro für die Bundeswehr möglichst schnell ausgeben kann. Manche freut die diese Diskussion, Fikri Anil Altintash aber eher nicht. Er ist Autor, beschäftigt sich normalerweise mit Themen wie Männlichkeit und Rollenbildern, hat aber gerade auch dazu passend einen Text über Militärromantik geschrieben und sieht deswegen diese Entwicklung im Netz und in echt da ziemlich kritisch. Hallo Anil.
Hallo, freut mich da zu sein.
Bevor wir uns auf die, ich sag mal, Metaebene bewegen, ganz konkret die Frage, wenn, was unbedingt verhindert werden sollte, sich der Krieg in der Ukraine ausbreiten, eskalieren sollte, würdest du im Zweifel auch das, was du Heimat nennst, mit Waffengewalt verteidigen?
Nein, würde ich nicht.
Selbst wenn du und dein Leben und das Leben deiner Liebsten bedroht wäre?
Ich weiß nicht, ob ich zu Waffengewalt neigen würde oder so. Ich würde Formen finden, die zumindest in Schutz zu bringen, aber das würde ich dann gemeinsam mit allen anderen besprechen und für uns einen Weg finden. Aber ich würde nicht nach einer Waffe schreien und dann ins Feld ziehen oder sowas. Mhm. Das würde ich nicht machen.
Ist das für dich Teil dieser Militärromantik, dass man sozusagen im Zweifel dann da sich anschließt und das, was eben, deswegen habe ich es ein bisschen verklausuliert formuliert, Heimat ist verteidigt?
Ja, ich glaube auf jeden Fall schon. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt ich gerade so ein bisschen in der medialen Debatte so ein Verlangen, ein Wunsch nach so einer gesellschaftlichen Ordnung wieder, wie will ich sagen, auftaut, aber so ein Wunsch nach einer gesellschaftlichen Ordnung, in der Männer führen, lenken und für Sicherheit sorgen. Und ich finde, dieses Sicherheitsverständnis ist in unserer Gesellschaft immer noch mit so einer bestimmten Männlichkeitsperformance verbunden, eben Stärke zeigen, verteidigen, Widerstand leisten und Dominanz und Macht. Und das sind so Dinge, die ich versuche irgendwie von mir zu lösen. Ich glaube, das ist immer noch so ein Prozess, aber ich will mich nicht so einer Gesellschaft hingeben, die das als richtig und legitim ansieht. Und ich glaube schon, dass das in Zeiten des Krieges da viele Dinge, die wir vielleicht dachten, die in einem Prozess sind, sich zu verändern, auf einmal wieder eine Legitimation erfahren, die ich absolut problematisch finde.
Mhm. Spannend. Ich habe das Gefühl, dass gerade ich ganz oft mit vor allem Frauen über die 100 Milliarden Euro, die es für die Bundeswehr als Sondervermögen geben soll, spreche, die dafür auch sehr, ja, ich will nicht sagen euphorisch, aber doch engagiert streiten auch. Woher kommt deine Wahrnehmung?
Ich bewege mich ja auch in so einer Medien- und Journalisten-Bubble und sowas. Ich nehme schon auf jeden Fall gewisse so Leitmedien wahr. Ich erinnere zum Beispiel an diesen Spiegelartikel, der jetzt, glaube ich, letzte Woche erschienen ist, wo es auch darum ging, starke, wehrfähige, kampfbereite Männer gegenüber diesem sogenannten Zeitgeist, in Anführungszeichen, gegenüberzustellen. Und man sagt, es braucht keine verweichlichten Männer, die jetzt Latte Macchiato trinken oder sowas, sondern es braucht Leute, die auch im Notfall zur Waffe greifen. Und wir sehen das halt vor allem auch mit so einer Omnipräsenz von einer Glorifizierung von Männern, zum Beispiel in Militäruniform, also jetzt am Beispiel Zelensky oder Klitschko. Mhm. Und ich finde, das führt schon unterbewusst zu so einer Retraditionalisierung von Geschlechterbildern und Rollen. Und ich glaube, dieses Sondervermögen, es überrascht mich zum Beispiel auch gar nicht, dass es jetzt auch, egal ob das jetzt Männer sind in unserer Gesellschaft, laut so einer neuen Umfrage von der YouGov-Umfrage befürworten 63% der Menschen in Deutschland dieses Vorhaben der Bundesregierung, die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr zu stärken, obwohl sie schon seit 20 Jahren ihr Budget schon verdoppelt hat. Also ich finde, da braut sich so ein bisschen was auf, dessen Folgen wir nicht abschätzen können und ich auch nicht abschätzen möchte.
Mhm. Ja, 20 Jahre ist nicht ganz richtig, es ist seit 2014, dass sich das ziemlich stark erhöht. Und zwar natürlich als Reaktion auf die damalige russische Aggression auf die Ostukraine. Also das ist ja jetzt nicht so, als würde das aus dem luftleeren Raum kommen. Ist das etwas, was du zumindest sozusagen theoretisch akzeptieren kannst, dass es da so eine Bedrohung gibt, auf die man irgendwie reagieren muss?
Das kann man, glaube ich, aus unterschiedlichen Ebenen vielleicht betrachten. Natürlich aus einer Staatsperspektive muss reagiert werden. Deutschland ist eingebettet in internationale Zusammenschlüsse. Natürlich, ich will nicht sagen, ob es Sinn macht, aber ich glaube, es ist eine Staatsräson, auch für Militärausgaben zu sorgen und sich in diesen Kontexten zu befinden. Aber ich finde, es ist sehr leichtfertig, dann zu sagen, wir nehmen nochmal 100 Milliarden auf, an der Stelle, wo zum Beispiel auch seit 2 Jahren sehr viele soziale Projekte etc. auf liegen geblieben sind und für diese Abfederung auch von sozialen Auswirkungen der Pandemie zum Beispiel irgendwie auch kein Geld ist, weil es Gefahren, die gibt es international schon immer, die gab es auch in Europa schon immer, die gab es schon in Georgien, die gab es auch schon in Südosteuropa, es ist jetzt keine neue Sache und ich finde, es ist dann immer sehr einfach zu sagen, das passiert irgendwie alles sehr in der Nähe, natürlich irgendwo ja, aber gleichzeitig passieren in Europa ständig Konflikte. Ich finde, wir sollten uns nicht davon beängstigen lassen, zu sagen, es ist absolut notwendig, Menschen Schutz zu geben, aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht den gleichen Fehler machen, dass diese Aufrüstung und diese Militarisierung, die wir gerade beobachten oder die ersten Schritte eingeleitet worden sind, letztendlich auch genau zu solchen gewaltvollen Konflikten noch führen können. Und das ist dann natürlich eine komplexere außenpolitische Debatte, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, diese Militarisierung führt zu nichts anderem außer noch mehr Konflikten und noch mehr Bedrohungen, die dann natürlich unsere Sicherheit gefährden, auf jeden Fall.
Was wäre dann deine Antwort darauf, wenn aus dem Kreml so eine implizite Drohung mit Nuklearwaffen kommt?
Boah, das ist, ich glaube, da bin ich nicht in der Position, das zu sagen. Ich würde natürlich daran appellieren, dass man das diplomatisch lösen muss. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die es für gut heißt, jeden Konflikt mit Waffengewalt zu lösen. Und an dieser Maxime möchte ich irgendwie festhalten, auch wenn die Bedrohungsszenarien groß sind. Natürlich habe ich irgendwo auch eine gewisse Angst oder spüre eine Form von Bedrohung, wenn jetzt über Atomwaffen gesprochen wird. Natürlich, das lässt mich ja nicht kalt. Aber ich finde trotzdem, wir sollten an gewissen Prinzipien festhalten, nämlich, dass wenn wir Gewaltkonflikte eindämmen wollen und wir trotzdem daran festhalten wollen, keine Aufrüstung zu befürworten, weil diese historischen Kontinuitäten in Deutschland sind noch nicht so lange her, als dass wir uns jetzt wieder himmelhoch jauchzend an Aufrüstung ergänzen sollten. Den Fehler darf und sollte Deutschland nicht machen.
Ich habe gerade mich auch mit zwei ExpertInnen auf dem Gebiet lange unterhalten. Paradoxerweise ist es genau die Aufrüstung, die jetzt dafür sorgt, dass sie sagen, das wird mit den Drohungen aus dem Kreml, sind eben vor allem bloß Drohungen. Der weiß genau, dass ihm das ziemlich das Genick brechen könnte, wenn er sie wahr macht. Eben weil es diese Aufrüstung in den vergangenen Jahren gegeben hat. Und damit will ich in keinster Weise das gutheißen, sondern einfach nur das wiedergeben, was mir diese zwei ExpertInnen eben auch gesagt haben. Die Bundeswehr, die gibt es nun mal, die wird jetzt nochmal sehr viel Geld bekommen. Die hat sich auch verändert in den vergangenen Jahren, nicht nur was ihre Ausrichtung angeht, sondern auch was das Personal angeht. Die ist auf ihre Weise vielleicht sogar von den Neonazi-Umtrieben, die es da gibt, abgesehen, ein Stück weit vielleicht sogar mehr Spiegel der Gesellschaft geworden. Siehst du das auch? Und sagst, okay, irgendwie ist da auch was Okayes dran oder grundsätzlich eine kritische Institution?
Grundsätzlich eine kritische Institution, wenn du schon so fragst. Ich glaube, aus meiner Positionierung als rassifizierte Person, als türkisch-muslimisch gelesene Person, kann ich die Bundeswehr nicht als Ort begreifen, der auch für meine Sicherheit sorgt. Also du hast gerade die Rassismusprobleme besprochen und Rassismus und Antifeminismus geht ja oft einher. Also jetzt abgesehen von Franco A., KSK, militärischer Abschiebedienst oder sowas, ich glaube, die Bundeswehr muss, bevor sie in irgendeiner Form 100 Milliarden, also so lapidar gesagt, 100 Milliarden Sondervermögen bekommt, ihre eigenen Probleme überhaupt erstmal in den Griff kriegen und auch diese historischen Kontinuitäten, die in der Bundeswehr stattfinden, auflösen, vielleicht ein bisschen schwer gesagt, aber zumindest mal kritischer reflektieren. Und die Bundeswehr, was du sagtest, als Spiegel der Gesellschaft, auch da würde ich widersprechen. Also erstens, in der Bundeswehr gibt es, glaube ich, nur 13% Frauen in der Bundeswehr. Also das kann kein Spiegel der Gesellschaft sein. Zweitens, ist die Bundeswehr nach auch der Auflösung des verpflichtenden Militärdienstes, kann sie auch kein Spiegel der Gesellschaft sein, natürlich auf Freiwilligkeit beruht. Und Leute, die sich von Bundeswehr und Militär hingezogen fühlen, würde ich jetzt mal behaupten, weiß nicht, ob die alle mit allen progressiven Haltungen auch in der Bundeswehr sind. Ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung. Das ist auch eine Wunschvorstellung von Verteidigungsministerium, aber das ist nicht der Fall. Und sobald immer noch Waffen verschwinden und sobald im Prinzip in Kontexten wie der Bundeswehr Personen wie Uwe Mundlos, die Teil des NSU waren, verharmlost werden, kann und will ich die Bundeswehr nicht als Spiegel der Gesellschaft begreifen, sondern als kritische Institution, die ein großes Rassismus- und ein antifeministisches Problem hat und einen Orientierungsrahmen auch für Männlichkeitsbilder bietet, die ich hoffte, irgendwann auch mal zu überwinden. Aber ich glaube, das kommt alles wieder und da müssen wir auf jeden Fall Stopp sagen.
Sagt Fikri Anil Altintash. Er ist Autor und beschäftigt sich mit Themen wie Männlichkeit und Rollenbildern. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie er diese jetzt aus seiner Sicht um sich greifende Militärromantik sieht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Bis Ende Februar war Corona ja so mit eines der wichtigsten Gesprächsthemen. Seither würde ich mal behaupten, ist der Krieg in der Ukraine und alles, was dazugehört, wahrscheinlich ganz oben auf der Liste. Waffenlieferung, Aufrüstung, Wehrpflicht, Boykott, Sanktionen und auch die Frage für jeden und jede ganz persönlich, wie stehe ich eigentlich zum Militär, zur Waffengewalt? Darüber spricht aus Felix aus der Nähe von Kassel mit seinen Freundinnen und Freunden gerade viel und wir jetzt mit ihm. Hallo Felix.
Hallo Dominik.
Würdest du im Zweifel, wenn es hart auf hart käme, deine Heimat mit Waffengewalt verteidigen?
Habe ich mir jetzt viele Gedanken drüber gemacht. Spontan würde ich sagen nein, weil ich es nicht einsehe, mich für mein Land, mein Leben zu riskieren. Allerdings habe ich auch jetzt keine Kinder oder noch viele Verwandte, wo ich jetzt sagen würde, okay, für die würde ich kämpfen. Aber letztendlich, wenn die Situation vor Ort eintreten würde, glaube ich, ist das nochmal eine ganz andere Situation und dann weiß man, tatsächlich nicht mehr, ob man seine Meinung beibehält oder dann doch zur Waffe greift. Also ich glaube, die Frage ist einfach hier im sicheren Deutschland nicht auf Anhieb so zu beantworten momentan.
Zu hypothetisch, zum Glück an der Stelle. Trotzdem, als für einen Hintergrund, hättest du denn eine Ausbildung an der Waffe? Sprich, warst du bei der Bundeswehr?
Nee, da bin ich zum Glück damals drumherum gekommen. Die Wehrpflicht wurde gerade abgeschafft, als ich meine Ausbildung zu Ende hatte. Und ein bisschen Schützenverein habe ich jetzt keine Berührung gehabt mit irgendwelchen Waffen.
Mhm. Bist schon der Zweite jetzt hier bei uns, der im Schützenverein ist. Aber Klaas, mit dem wir vorhin gesprochen haben, der will sich bei der Bundeswehr verpflichten. Wie stehst du zum Militär? Was hattest du bis zum Krieg für eine Haltung und was hat sich möglicherweise seither verändert?
Also ich habe einige Freunde, die bei der Bundeswehr sind und ich finde das auch gut und ich finde es auch richtig, dass ein Land eine Armee, eine Streitkraft hat. Allerdings wäre für mich das persönlich jetzt kein Berufsweg, den ich einschlagen wollen würde. Aber ich finde generell so der Respekt in der Gesellschaft gegenüber Uniformen, sei es jetzt Militär oder auch Polizei, nimmt immer mehr ab und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also ich unterstütze das, aber würde es selbst nicht machen wollen.
Mhm. Du würdest dich aber von ihnen verteidigen lassen oder beziehungsweise dein Leben oder das Land von ihnen verteidigen lassen.
Genau, ich sag mal, dafür haben sie sich ja auch letztendlich für diesen Beruf entschieden und im Zweifel, im Ernstfall müssen sie natürlich dafür dann auch eingesetzt werden.
Hm. Wie ist das in deinem Freundeskreis, wenn ihr darüber sprecht? Wie sind da so die Reaktionen?
Denen ist das eigentlich auch alles bewusst. Die haben sich für den Beruf entschieden und manche waren auch schon in Afghanistan oder in anderen Krisengebieten und letztendlich, das ist das Berufsrisiko, was damit einhergeht.
Du hast jetzt nicht nur Freunde, die bei der Bundeswehr sind, sondern auch die andere zivile Berufe möglicherweise haben oder noch in der Uni sind. Wie stehen die da dazu? Gibt es da welche, die sagen so, boah, wenn die jetzt in der Ukraine die Männer zwischen 18 und 60 zur Waffe greifen, dann würde ich das im Zweifel auch machen?
Ja, schwierig. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube so, die meisten sind doch eher recht pazifistisch eingestellt und lehnen das jetzt erstmal ab.
Mhm. Dann lass uns über das, was ganz konkret jetzt in Deutschland auch gerade diskutiert wird, sprechen. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, das ist wahnsinnig viel Geld. Das kommt on top noch auf den auch ohnehin schon sehr hohen Verteidigungshaushalt von ungefähr 50 Milliarden drauf. Und das fehlt dann möglicherweise an anderen Stellen. Wie findest du das?
An sich finde ich es in Ordnung, dass wir jetzt auch, ich sag mal, auf das 2% NATO-Ziel zugehen, weil dafür gibt es letztendlich auch Verträge und Bündnisse. Allerdings, ja, es hat schon einen komischen Beigeschmack. Wir haben jetzt auch 2 Jahre Pandemie dahinter. Ich habe Freunde im Krankenhaus, in der Pflegebereich. Bei denen hat sich gar nichts geändert und hier wurde über Nacht auf einmal sowas aus dem Hut gezaubert. Plus, dass die Bundeswehr ja schon etliche Milliarden hat, die, wenn man so die Nachrichten verfolgt, in Projekten sinnlos verpulvert werden zum Teil. Und ja, ich denke, das Geld auf der einen Seite ist gut, aber wenn es dann letztendlich versickert in Bürokratie und nicht sinnvoll unten ankommt an der Basis, bringen auch noch so viele Milliarden nichts.
Wo würdest du das Geld lieber ausgeben?
Auf jeden Fall im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich nach 2 Jahren Pandemie. Aber ich finde es halt auch in der Bundeswehr gerechtfertigt. Es muss halt nur effektiv auch eingesetzt werden.
Das können wir jetzt an der Stelle natürlich auch nicht einschätzen am Ende. Da läuft ja auch gerade das entsprechende Gesetzgebungsverfahren dazu. Wenn du so die Nachrichten verfolgst, Social Media nehme ich an, gehört auch wahrscheinlich zu deinen Quellen dazu. Wie hat sich so deine Stimmung verändert in den vergangenen Wochen? Also bist du irgendwie trauriger geworden angesichts dessen, was du da mitbekommst oder vielleicht sogar ein Stück weit kämpferischer, ohne dass du jetzt gleich zu einer Waffe greifen willst?
Ich sag mal, trauriger bin ich jetzt nicht geworden. Ich sag mal, es schockiert mich. Ich bin auch erschüttert und ich verfolge auch regelmäßig die Nachrichten, wie sich das entwickelt. Aber ich sehe jetzt noch keine konkrete Gefahr für mich. Aber ich merke es im Freundeskreis, viele, die das beschäftigt, die wirklich Angst haben, dass der Krieg auch noch nach Europa bekommt, wo es teilweise wirklich um richtige Ängste und Panik auch geht.
Mhm. Wie nimmst du ihnen die?
Ja, ich rede denen gut zu, dass ich nicht glaube, dass das auf einen großen Krieg, wie wir den in den letzten Jahrhunderten oder vergangenen Dekaden hatten, einfach so nicht mehr tragbar ist. Aber ich denke schon, dass sie für unsere Generation, die sowas halt auch nicht kennt, keine wirkliche richtige Krise jetzt bis auf Corona durch hatte, einfach auch eine neue Lebenserfahrung ist, die man auch erstmal wegstecken muss.
Dann hoffen wir, dass wir die gemeinsam so wegstecken, dass wir sie nicht durchmachen müssen. Felix aus der Nähe von Kassel hat uns erzählt, wie in seinem Freundeskreis das Thema Krieg und Militär diskutiert wird. Ich danke dir, Felix.
Gerne.
So, und ihr, egal ob Männer, Frauen oder anders gelesene Menschen, was würdet ihr machen, wenn es jetzt heißt Krieg in Deutschland und wir brauchen Menschen, die dieses Land irgendwie verteidigen? Würdet ihr zur Waffe greifen oder würdet ihr sagen, pff, auf gar keinen Fall, ich hau ab? Ernst gemeinte Antworten bitte an mail@deutschlandfunknova.de oder Text- oder Sprachnachrichten per WhatsApp an 0160 91 36 08 52. Wir sind wirklich interessiert an diesen Geschichten, weil wir gemerkt haben, es ist ein Thema, klar, das polarisiert, aber es ist eben auch ein Thema, das leider gar nicht mehr so fern ist. Wir hoffen alle, dass es fern bleibt und dass auch die Menschen in der Ukraine nichts mehr mit diesem Thema zu tun haben müssen, aber wir wollen uns damit mal beschäftigen. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Interesse, freue mich auf eure Zuschriften, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.